Wir haben als Schriftlesung aus Kolosser 1, 15 bis 17 und das wird auch der Predigtext sein. Er, also Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Amen. Herr, so bitten wir dich jetzt, segne du uns reden und hören. Amen. Liebe Geschwister, wenn man zu einem Menschen in Beziehung steht, vor allem wenn man eng zu ihm in Beziehung steht, wie etwa zum Ehepartner, ist es gut, immer wieder auch sich zu bemühen, den anderen immer besser kennenzulernen, wer er ist, was seine besondere Art ist. Wir Christen sind ja diejenigen, die an Jesus Christus glauben, die in einer persönlichen Beziehung zu ihm stehen. Was gibt es da Wichtigeres, als ihn immer besser kennenzulernen, mehr über seine Person zu erfahren? Und das möchte ich heute versuchen. Vielleicht werden wir auch ein paar persönliche Anwendungen mitnehmen können, aber es soll zunächst mal darum gehen, Jesus besser kennenzulernen und vielleicht auch von einer etwas anderen Seite. Wir hören ja oft und zu Recht, Jesus ist unser Erlöser, unser Helfer, unser Herr. Heute soll es darum gehen, dass Jesus auch wahrer Gott ist, den wir anbeten und dass er gemeinsam mit dem Vater auch alles geschaffen hat, was wir hier rund um uns herum sehen können. Darum geht es auch in diesem Bibeltext. Warum ist das nötig, sich mit so etwas zu befassen? Was, wenn man schon allein den Text hört, gar nicht so einfach klingt. Aufs Erste. Wenn wir die 2000 Jahre der christlichen Kirche so durchgehen, dann taucht das immer an zwei Stellen besonders auf, diese beiden Fragen. Zum einen war es von Anfang an nötig, weil man in einer Umwelt lebte, wo es allerlei Philosophien, Sekten, auch innerhalb der Gemeinde, Vorstellungen, auch merkwürdige Vorstellungen von Jesus Christus gab, dass man Klarstellungen hatte, auch Abgrenzungen, dass man sagt, das ist Jesus, aber so wie du ihn beschreibst, das ist er nicht, der, an dem wir glauben. Wir werden sehen, was das auch heute zu bedeuten hat. Und das Zweite, dem Lobpreis in der Anbetung, da ist es auch nötig, immer tiefer in diese Geheimnisse einzudringen. Gehen wir zunächst zum Ersten. Klarstellungen. Schon immer gab es Lehren, schon in den Anfängen der christlichen Kirche, die haben das bestritten, dass Jesus wirklich Gott ist. Die haben es bestritten, dass Jesus Christus schon am Anfang dabei war, als Gott die Welt geschaffen hat. Präexistenz, sagen die Theologen dazu, dass er davor schon existiert hat, bevor die Schöpfung da war. Und ein Beispiel dafür, wer sowas sich näher beschäftigen will, mal mit Kirchengeschichte, da gab es die sogenannten Arianer, abgeleitet von einem Menschen namens Arius, der war innerhalb der christlichen Kirche. Und er hat gelehrt, dass Jesus nur ein, wenn auch das höchste Geschöpf ist, aber nicht Gott. Und das hat auch dann dazu geführt, dass man die Glaubensbekenntnisse formuliert hat, von denen wir auch hinten in unserem Gesangbuch welche finden. Nun ist das alles sehr lange her. Man könnte sagen, was hat das mit uns zu tun? Nur, wie sagt schon der Prediger Salomo, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Vielleicht hat mancher von euch auch schon Besuch bekommen von den Bibelforschern oder korrekt gesagt Zeugen Jehovas, wie sie sich ja selbst bezeichnen. Gerade bei den Bibelforschern, wenn man mit denen diskutiert, denkt man am Anfang, naja, die haben auch eine Bibel, die nehmen es ganz genau, die sind ernst, die kennen die Bibelstellen, die reden auch von Jesus Christus. Ist das vielleicht doch das Gleiche? Aber wenn man dann auf den Kern der Sache kommt, dann stellt man fest, wenn die Jesus Christus sagen, dann meinen die nicht das Gleiche wie wir. Und die würden auch nicht auf die Idee kommen, Jesus Christus anzubeten und als Gott zu verehren. Wir rufen ja zu Jesus im Gebet, weil wir glauben, er ist Gott. Also auch da ist es notwendig, dass man Bescheid weiß, wer Jesus Christus ist. Sonst kommt man, schon mancher ist von solchen geschulten Leuten über den Tisch gezogen worden und auf sie reingefallen. Aber es gibt es nicht nur in den Sekten. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, das ist schon viele Jahre her, da war ich noch gar nicht ganz fertig mit der Ausbildung und hatte das Vorrecht und Vergnügen, Beisitzer in einem theologischen Examen zu sein. Da müssen also nicht nur die Professoren sitzen, sondern die holen sich auch manchmal andere, die dann dabei sitzen, mit zuhören. Und da war ich also dabei und der Professor prüfte den Kandidaten und wir kamen auch so ins Gespräch, weil es ging um Jesus Christus, Christologie, wie die Theologen sagen. Und nachdem der Kandidat draußen war, und da habe ich ihn, da kamen wir so ins Gespräch, eben auch, ob Jesus schon vor der Schöpfung da war. Und dieser Prüfer, Professor für systematische Theologie, der sagte, naja, also heute unter diesen systematischen Theologen, das glaubt eigentlich keiner mehr oder kaum einer noch. Und er hat sich selbst damit eingeschlossen, dass er nicht glaubt, dass Jesus schon vorher dabei war. Professor für systematische Theologie, bekleidet heute ein hohes kirchliches Amt. Also es ist auch immer gut, wenn man innerhalb dessen, was in den Kirchen so gesagt wird, genau zuhört. Wie reden die von Jesus Christus? Meint der das Gleiche wie ich, wenn er das Wort sagt? Was lässt er weg? Wie gesagt, sogar ein Professor und später hoher Kirchenfürst glaubt nicht unbedingt das Gleiche, wie in der Bibel aufgeschrieben ist. Ja, gucken wir uns nochmal den Text an von daher. Also zur Zeit des Paulus gab es sowas nicht, solche Sekten wie die Bibelforscher oder diese Professoren. Die hatten in Kolosse andere Probleme, solche, die Engel angebetet haben, vielleicht gab es da irgendwelche jüdischen Sekten, die die auf die Idee gebracht haben. Nur hat er klargestellt, wer Jesus Christus ist. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Was soll das heißen? Was will er uns damit sagen? Zunächst müssen wir ein bisschen nachdenken. Er ist das Ebenbild. Gott kann man ja nicht sehen, ist ja sogar verboten, ein Bild von ihm zu machen, steht im Alten Testament. Sieht es also so aus, als ob Gott selbst ein Ebenbild uns geschickt hat. Jesus Christus. Wenn Gott sich in der Welt zeigt, müssen wir daraus schließen, dann kann das also nicht ein einfacher Mensch sein. Und selbst die großen Stifter der Religionen, sei es Buddha, sei es Mohammed oder wer auch immer, die können niemals das in Anspruch nehmen für sich, dass sie ein Ebenbild von Gott selbst sind. Nur das ist eine schwierige Materie und hat schon die Jünger ins Grübeln gebracht, als die mit Jesus zusammen waren. Da gibt es eine Begebenheit, die lese ich auch immer mit unseren Konfirmanden, um ihnen das klar zu machen. Da war Jesus mit ihnen zusammen, nicht lange weg von seinem Tod, und Philippus fragt in deinem Gespräch auf einmal: Sag mal, Jesus, wie können wir eigentlich Gott kennenlernen? Er war Jude, denkt dran, er wusste, Gott kann man nicht sehen und darf man kein Bild von ihm machen. Wie kann man Gott kennenlernen, wie können wir überhaupt wissen, wer der ist? Da sagt Jesus ihm: Nur, sag mal, hast du noch nichts begriffen? So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Und da sagt er ihnen dieses Wort: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das konnte Jesus so nur sagen, weil er vom Wesen her nicht nur ein Mensch ist, sondern ganz und gar göttlich, sozusagen ein Teil Gottes, eine Person. Wir hatten ja diesen Sonntag Trinitatis, das ist ein großes Geheimnis um die Dreieinigkeit. Aber so viel wissen wir, Jesus ist nicht nur ein Mensch, sondern ganz genauso göttlich. Und das schon immer. Merken wir uns das etwa, wenn wir in solche Diskussionen verwickelt werden mit solchen Sektieren wie den Bibelforschern. Aber es geht noch weiter. Der Paulus sagt, er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung, und dann: Das Sichtbare und das Unsichtbare ist durch ihn geschaffen. Es geht wirklich über unser Vorstellungsvermögen weg. Stellt euch vor, wenn ihr das erste Kapitel der Bibel lest, und da steht: Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Da war Jesus Christus schon dabei, als er sagte, dass alles entstehen soll, die Pflanzen, die Tiere, der Mensch. Da war Jesus schon dabei, von Anfang an. Die Alten haben in den Glaubensbekenntnissen gesagt, Jesus ist gezeugt, nicht geschaffen. Also er geht vom Vater aus, aber er ist kein Geschöpf wie wir. Durch ihn ist alles geschaffen. Christus ist mehr als unser Erlöser. Er ist auch der Schöpfer der Welt. Und es geht sogar noch weiter. Es besteht alles in ihm, in Jesus Christus. Also alles, was wir hier sehen, wo wir drauf sitzen und wie es draußen weitergeht mit der Schöpfung und die Sterne am Himmel und das Weltall, das würde sich von einer Sekunde in die andere ins Nichts auflösen, wenn es Jesus Christus nicht gäbe. Es besteht alles in ihm. Ohne ihn hat das alles keinen Bestand. Christus ist mehr als unser Erlöser. Er ist Gott und alles ist durch ihn geschaffen. Nun, was bedeutet das für unser Bild von ihm, abgesehen von solchen Diskussionen, etwa mit Sekten? Was bedeutet das für dich? Wie denkst du über ihn? Wer ist er für dich? Ist er auch Gott? Hattest du schon mal mit so einem Menschen oder mit Ansichten zu tun, die gesagt haben, also Jesus Christus, ja, ist ein gewaltiges Vorbild, vielleicht der größte Lehrer der Menschheit, Aber da hört es für mich auf, wenn ich ihn anbeten soll. Dass er der Schöpfer der Welt ist, genauso wie Gott der Vater. Was hat es für mich zu bedeuten? Nimm das einfach mal als Gedankenanstoß mit. Ja, habe ich gesagt, dieser alten Glaubensbekenntnisse der Kirche, die wurden nicht nur zum Schutz der Kirche verwendet, sondern auch im Gottesdienst gebetet. Eines der wichtigsten Glaubensbekenntnisse steht auch hinten in unserem Gesangbuch, ist das sogenannte Nicänische Glaubensbekenntnis. Die haben, ich denke, über 60 Jahre gebraucht, bis das fertig war. Da sehen wir, wie ernst die das genommen haben. Die haben nicht mal so schnell eine Konferenz gemacht oder ein Gremium und gesagt, wir stellen unseren Glauben fest, sondern es war mit viel Mühe verbunden. Und dabei kam das sogenannte Nicänische Glaubensbekenntnis heraus, was viel über die Dreieinigkeit und über das Wesen unseres Herrn sagt. Und das hat man auch im Gottesdienst gebetet, um über den dreieinigen Gott zu staunen und ihn zu loben. Wir beten das gewöhnlich gar nicht mehr. Wir beten, wenn, dann das apostolische Glaubensbekenntnis, was auch die Konfirmanden lernen, was wir dann abfragen. Aber das gehört auch zu den Lehrgrundlagen unserer Kirche. Und es ist wunderschön, um auch den Herrn zu loben. Und deshalb dachte ich, ich will an der Stelle das mal unterbrechen, dass wir das auch sehen und beten. Schlagt mal in den Gesangbüchern die 770 auf. 770. Manchen Gemeinden wird das an hohen Festtagen wie Ostern oder Pfingsten gebetet. 770, es geht auf der anderen Seite noch ein Stück weiter. Und wir wollen das mal gemeinsam lesen als ein Lobpreis des dreieinigen Gottes, als ein Lob unseres Herrn Jesus Christus. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott vom Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen, für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen, durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe, zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Ja, ein Lobpreis des dreieinigen Gottes, das ist ungefähr im Jahre 380 nach Christus abgeschlossen worden und ist seitdem eigentlich Glaubensgrundlage so ziemlich aller christlichen Kirchen, auch nicht nur der evangelischen. Ja, ein Lobpreis. Und man kann das auch für sich immer wieder mal in der Stille beten. Sowas kann man auch mal beten statt einem Psalm. Deswegen steht es auch in unserem Gesangbuch. So ist der dreieinige Gott, so ist der Herr Jesus Christus, Gott und Schöpfer. Ich möchte uns noch ein paar praktische Hinweise oder Anregungen mitgeben, wie man die Herrlichkeit Jesu, des Schöpfers der Welt, entdecken kann. Es ist ja wirklich eine herrliche Natur zur Zeit, die überall auch aufbricht und so bestaunen ist. Wenn wir angucken, wie Jesus die Menschen lehrt, fällt auf, er gebraucht oft Gleichnisse aus der Natur. Immer wieder in der Bergpredigt müsst ihr allein mal gucken, was da alles ist, wie er uns vergleicht mit den Vögeln unter dem Himmel und den Vater im Himmel vergleicht. Und dann kommen die Pflanzen und immer wieder kommen Sachen aus der Natur. Als Beispiel. Die Alten waren überzeugt, dass das kein Zufall ist, sondern dass unser Herr schon bewusst in die Natur solche Gleichnisse eingebaut hat, damit man die später in der Schöpfung wiederentdecken kann, wenn man ihn sieht, Jesus Christus, dass man da etwas wiederentdecken kann von ihm. Das ist auch nicht so abwegig, finde ich, wenn wirklich durch ihn alles geschaffen ist, dass er in der Schöpfung auch seine Spuren hinterlassen hat. Und wenn man durch die Schöpfung geht mit offenen Augen, dass man da auch was von der Herrlichkeit Jesu, von seinem Wesen, von seiner Barmherzigkeit entdecken kann. Und das macht er ja auch in seinen Gleichnissen. Und so gibt er manche Hinweise. Ich habe schon das aus der Bergpredigt gebracht, auch an anderer Stelle. Zum Beispiel das Weizenkorn, wie er das an einer Stelle nimmt, das in die Erde fällt, stirbt und aufgeht zu neuem Leben. Als Hinweis auf seine Kreuzigung und seine Auferstehung. Ja, geht einfach mal mit offenen Augen durch diese herrliche Schöpfung. Vielleicht entdeckt ihr Spuren unseres Herrn Jesus Christus. Aber auch sonst wird seine Macht über die Schöpfung bezeugt. Denkt dran, wie die Jünger mit ihm auf dem See waren. Alles war aufgewühlt durch den Sturm. Und da sagt er mit einem Wort, schweig still und die Wellen sind glatt. Da sehen wir, es ist die Macht des Schöpfers, von dem es heute noch heißt, alles besteht in ihm. Auch diese Wellen, die er da beruhigt hat. Oder denkt bei seiner Geburt, wie sogar die Sterne am Himmel den Weg zu seiner Krippe zeigen. Das ist schon angemessen, dass die Schöpfung den Weg zum Schöpfer zeigt, der da Mensch wird. Und auch an seiner Macht, dass er Tote zum Leben erwecken kann, sehen wir das. Also geht einfach mit offenen Augen durch diese herrliche Natur, denkt dabei an unseren Herrn Jesus Christus. Und auch wenn wir unsere Bibel durchlesen und etwa Psalmen lesen, dann können wir denken, dort wo der Schöpfer gelobt und gepriesen wird, dort wird ganz genauso Jesus Christus der Schöpfer, gelobt und gepriesen. Ich will noch ein paar Worte aus dem 8. Psalm zum Schluss vorlesen. Hört einfach mal drauf in diesem Sinne. Da heißt es: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet. Wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Ihn wollen wir loben und preisen als unseren Herrn und Gott. Wir wollen ihn auch bekennen gegenüber denen, die das nicht oder noch nicht glauben können, dass er wirklich der Herr und Schöpfer ist. Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich als unseren Herrn und Gott. Danke, dass du auf die Erde gekommen bist und dich gezeigt hast. Danke, dass so Gott für uns kein Unbekannter mehr geblieben ist. Wir wollen dich bitten, hilf du uns, dass wir dich immer besser kennenlernen. Gib du uns die nötige Weisheit, dass wir da auch dein Wort verstehen, auch die Stellen, die schwierig sind, dass du die uns immer mehr aufschließt. Gib uns Klarheit, die richtigen Gedanken und Worte gegenüber denen, die das nicht glauben, die das vielleicht sogar gezielt und bewusst in Zweifel sehen, dass du Gott, Herr und Schöpfer bist. Wir wollen dich aber auch für solche Menschen bitten, dass du sie da herausrufst und dass du ihnen deine Herrlichkeit zeigst, wer du bist. Segne dazu in unseren Gemeinden, in unserer ganzen Kirche, die Verkündigung deines Evangeliums, damit immer mehr Menschen zu dir gerufen werden und ein Leben zum Lobpreis deiner Herrlichkeit führen. Herr, wir bitten dich auch heute ganz besonders für unsere angefochtenen Geschwister, für diejenigen, die in Nöten sind, gerade auch für diejenigen, die mit großen Anfechtungen, die mit Krankheiten zu kämpfen haben, Herr, da zeigst du ihnen doch nochmal ganz klar, dass du wirklich der Herr bist, über alles, auch über ihre Lage, und dass du alle Macht in deinen Händen hast, dass wir dir deshalb vertrauen können, dass du wirklich eingreifst auf unsere Gebete hin, auch heute noch. Was wir dir persönlich sagen wollen, das sagen wir dir in der Stille. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.